Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zu der 77. Folge vom Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Till. Freut mich sehr, dass ihr auch jetzt und heute wieder zuhört. Ich bin natürlich nicht allein dabei bei dieser Folge. Virtuell zugeschaltet ist mir der Linus. Freut mich auch sehr, dass wir wieder mal zu zweit aufnehmen. Ciao, Linus.
Ja, ebenfalls. Salli Till und salli an alle, die zuhören.
So, eben, wie gesagt, wir haben schon länger nicht mehr zusammen aufgenommen und wir haben gerade eine Folge verwünscht, was ultimativ viel zu besprechen gibt nach dieser englischen Woche. Darum, ich hätte gesagt, wir starten gerade rein, oder?
Ja, können wir gerne machen, ja, auf jeden Fall.
Bevor wir uns aber in die Super League stürzen, ich glaube, eben, die hat heute auch den vollen Fokus verdient, vielleicht schnell zum Wichtigsten zuerst, PSG gewinnt den Interkontinentalpokal nach Penaltyschiessen gegen Flamengo. Linus, wo hast du den Match geschaut und wie fest hast du mitgefiebert?
Oh, wow, ganz geil. Ist das jetzt Halbfinal gewesen oder ist das schon das Final gewesen? Ich habe nur mal gelesen, es hat quasi für jedes Spiel einen Titel gegeben und Pokal und weißt du da irgendetwas?
Also es ist die ehemalige Club-WM, die ja immer zu diesem Zeitpunkt gespielt worden ist. Nur halt, strangerweise, hat es diesen Sommer schon eine Club-WM gegeben. Und den Pokal haben sie jetzt irgendwie trotzdem noch weitergemacht. Also Spieler von PSG haben auch Posts abgesetzt mit World Champions. Das hat mich als Chelsea-Fan natürlich gar nicht gefreut und sehr belastet. aber nein, es ist das Finale gewesen. Aber ja, ich glaube, 4 Matches und 3 Pokale hat es gegeben. Ganz schön.
Grossartig. Ey, das ist wie Junioren. Alle, die am Halle-Turnier dabei sind, kriegen einen Pokal. Das ist schön, das freut mich. Und ich glaube, es ist für alle dann mega lässig, die mitmachen. Die haben sich sicher mega gefreut. Ich finde auch Interkontinental-Cup oder Pokal. Weißt du, wie das tönt?
Das sind doch die Reifen, oder? Kontinental. Oder das Hotel.
Ja. Intercontinental, ja, das auch. Und was ich jetzt denke, ist, ich habe ein paar Jahre Pro Evolution Soccer gespielt, anstatt FIFA. Und die haben ja mega viel Recht nicht gehabt. Und dann anstatt halt Club-WM oder so, haben die, oder anstatt WM, ist dann dort vielleicht der Intercontinental Cup gewesen.
Und anstatt Chelsea sind es die London Blues gewesen.
Oder London FC London einfach, FC. Ja. London Blue. Man Red,
ja voll.
Ja, ja.
Nein, also wahrscheinlich in der Karriere von all den PSG-Spielern sicher ein Highlight, der Sieg. Aber gut, machen wir mal das auf die Seite und kommen vielleicht trotzdem nochmal ganz schnell auf ein anderes Thema vor der Super League. Der Valle ist ja in dieser Woche mit dem Raul Petretta zusammengehockt, hat euch Zuhörerinnen und Zuhörer und auch uns beiden noch ein kleines Bischof vor Weihnachten geschenkt, Spezialfolge. Wollen wir noch kurz über die reden? Also ich habe es mega spannend gefunden, ihm zuzuhören oder ihnen zuzuhören.
Jo, ich finde auch, also generell, bevor wir zum Inhalt mehr kommen, der Raul hat einfach, der hat so einen ganz eigenen Dialekt durch quasi den Hintergrund, oder? Italienisch, aber aus Deutschland und dann früher in der Schweiz, der hat so einen ganz eigenen Dialekt, finde das unglaublich sympathisch und da habe ich sehr gerne zugelassen, wie er erzählt hat. Auch spannend mal zu hören aus der MLS, das habe ich sehr spannend gefunden und so mal direkt von jemandem zu hören, der gegen den Messi gespielt hat, oder?
Ja, absolut. Also, ich glaube, beim Thema Messi hat man natürlich auch das ein oder andere Mal ein bisschen den Fanboy-Walle durchgespürt. Aber das mit den abgespulten Kilometern, das habe ich schon auch witzig gefunden. Dass irgendwie 6 Kilometer und alle anderen irgendwie fast zweistellig. Das ist halt schon noch, ja, speziell. Aber ja, MLS habe ich auch spannend gefunden. Das ganze Show drumherum. Und ich glaube, etwas, wo wirklich so der Raul jetzt auch, ich wüsste zumindest nicht, aber das schon mal irgendjemand anders erzählt hat, ist so die Zeit beim FCB, so die Schlussphase. Ich glaube, gerade das Beispiel irgendwie zu einem Meeting mit dem Berater auftauchen bezüglich einer Vertragsverlängerung und dann ist einfach keiner dort. Also, ja, schon nicht ganz optimal gelaufen. Das hat man ihm, glaube ich, schon auch, also ich habe es zumindest gemeint, dass ich das schon bei ihm raushöre, dass das schon, ja, zu dem Zeitpunkt sicher recht belastet hat.
Hey, ich habe das Gefühl, dass er das ein bisschen mögen hat, vor allem, weil er ja in diesem Interview und auch sonst ja immer gesagt hat, FCB, das ist sein Verein, kann sich wünschen oder vorstellen, dort anzufangen und dort Karriere auch zu beenden. Und ich glaube, wenn dann so eben der Umgang halt ist, dann, ja, das hinterlässt sicher die eine oder andere Spur. Aber ja, ich glaube, es ist ja dann gleich spannend für ihn weitergegangen. Ich glaube, gerade Toronto die Zeit ja, durchaus erfolgreich auf einer persönlichen Ebene auch gesehen. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Er ist ja jetzt im Moment noch ohne Vertrag. Da kündigt ein paar Teams sich interessiert. Bin da sehr gespannt.
Ja, definitiv. Also auf Transfermarkt sieht man ein Gerücht. Das ist Lech Posen aus Polen. Sonst sieht man dort noch nicht viel. Könnte man sich vielleicht auch, weiß auch nicht, ob eine Rückkehr in die Schweiz sogar irgendwie ein Thema ist. Aber ja, das ist jetzt natürlich Spekulation. Das werden wir aber sicher jetzt umso gespannter verfolgen, jetzt, wo wir ihn einmal bei uns als Gast gehabt haben.
Auf jeden Fall. Ich meine, beim FCB ist wahrscheinlich gar kein Platz auf der LV-Position. Vielleicht kommt das zum falschen Moment noch gerade.
Ja, je nachdem gibt es andere Vereine in der Schweiz. Ich denke jetzt gerade ganz spontan, aber ja, bringt jetzt auch nicht allzu fest spekulieren, aber ich meine, von einer Linksverteidigung über den Berner Young Boys gibt es ja auch Wechselgerüchte. Ja, mal schauen.
Ui, da machst du jetzt ein Fass auf.
Ich habe keine Infos, es ist mir jetzt ganz spontan gekommen, der Gedanke.
Nein, ich meine, gut ist auch, dass der Raul gesagt hat, er wird lieber Juniorentrainer anstatt Sportchef, weil sonst hätte man auch noch über offene Posten beim FCZ können spekulieren, oder?
Perfekte Überleitung, komm, die können wir fast nicht, da müssen wir jetzt gerade die Überleitung machen, perfekt.
Das ist auch die aktuellste News, oder? Können wir gerade mit der starten?
Ja, absolut. Also, fairerweise vielleicht, bevor wir, sage ich, unsere Meinungen dazu austauschen, heute Morgen, also wir nehmen, was ist heute Freitag, Freitag logischerweise auf, und heute Morgen sind schon die ersten Gerüchte umgegangen, dass so, also wir reden von Miloš Malinović, dass er ganz weg ist. Ganz weg ist er jetzt aber doch nicht. Also, er ist zwar nicht Sportchef, aber er ist in einer nicht exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis.
Genau, das ist die offizielle Formulierung vom FCZ, wo das so kommuniziert hat. Was interpretierst du da rein, in die nicht-exekutive Rolle im Mandatsverhältnis?
Also, was ich zumindest nicht rein interpretieren muss, weil es so geschrieben wird, ist, dass er direkt dem Präsidenten unterstellt ist. Oder respektive, es ist ihm vorgeschlagen worden, ob er es annimmt, das wird jetzt hier noch offen gelassen, aber wenn er es annehmen würde, dann wäre er in dieser Funktion direkt dem Präsidenten unterstellt und würde den FC Zürich ausschließlich in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützen. Was ich da jetzt reininterpretiere, ist, oder was meine Meinung zuerst mal dazu ist, ist, dass ich das irgendwie recht komisch finde. Also so auch die Kommunikation vorher, dass irgendwie unter diesen Rahmenbedingungen eine weitere operative Tätigkeit nicht zielführend ist. Und da beziehen sie sich auf öffentliche Diskussionen und Kritik an seiner Person. Also irgendwie schieben sie die Schuld so ein bisschen auf die Allgemeinheit, die ihn viel negativer beurteilt wie sie selber und ihm jetzt so wie aus der Schusslinie nehmen wollen, aber weiterhin von seiner unfassbare Expertise profitieren halt in einer nicht-exekutiven Rolle. Also, ich habe das, glaube ich, noch nie so gelesen oder mir mitbekommen, dass es das schon mal so gegeben hat. Also, so wie im Sinn von, entweder bist du weg oder du bleibst genau gleich weiter.
Ja, ich finde es auch recht spannend. Ich weiss nicht, ob man quasi wie sagt, so, hey, look, Fans sind nicht happy, mit Memalenovic. Es gibt viel Unruhe, es sind ein paar Entscheidungen, die vielleicht nicht ideal gewesen sind. Ich denke da an einen Transfer von Mendy zum Beispiel. Und dass man jetzt einfach sagt, okay, wir nehmen ihn da wie aus der sehr in die Öffentlichkeit gerichtete Rolle auch raus. Und wenn aber eben, wie du es gesagt hast, quasi nicht auf die fachliche Expertise, die man ihm ja offensichtlich attestiert hat und immer noch attestiert, verzichtet jetzt auf die Frage, oder was jetzt so genau rauskommt, ob das auch etwas ist, was der Miloš Milenović überhaupt möchte. Das wird sich jetzt wahrscheinlich noch zeigen. Das ist wirklich halt frisch von der Presse, die News. Da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Ich finde vor allem den Zeitpunkt einfach auch recht komisch. Mhm. Also jetzt geht es ja sportlich gerade wieder so, würde sagen, so ein bisschen besser. Also wenn man zurückschaut, so vor, keine Ahnung, 2 Monaten oder so. Und das jetzt zu machen, weiß nicht. Also da hätte man jetzt auch noch warten in der Winterpause. Aber so ist es ein ziemlicher Knall, finde ich.
Absolut, ich habe genau das Gleiche gedacht. Ich meine, jetzt mal ausklammert das Spiel gegen Lugano. Eines sicher von den formstärksten Teams, wo ja auch erst in der Nachspielzeit die Niederlage besiegelt wurde, haben sie seit dem 8. November 3 Siege und 2 Unentschieden. Also sportlich eben definitiv auch auf dem Aufschwung oder im Aufschwung. Ich habe das Gefühl...
Gleichzeitig oder kurz davor gibt mir ja auch bekannt, dass man jetzt mit Dennis Hediger als Chefcoach fortfährt. Das heisst, man ist ja mit der sportlichen Entwicklung momentan, muss man ja irgendwo zufrieden sein. Also muss das mit Milenović ja wieder ein bisschen tiefere Gründe haben.
Ja, definitiv. Ich glaube, so ein Wendepunkt oder so ein spezieller Moment in dieser Geschichte ist sicher das Interview von Canepa, wo man schon so ein bisschen... ich zumindest das Gefühl bekommen habe, hey, der, was sich so immer stur vor ihm gestellt hat, tut jetzt auch ein bisschen so zurückrudern, dass die Unterstützung da langsam ein bisschen weggefallen ist. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das wortwörtlich richtig zitiere, aber so etwas vom Welpenschutz quasi, wo jetzt nicht mehr zählt, also von denen...
Die Lernkurve ist vorbei, habe ich im Kopf als Schlagziele.
So irgendetwas, genau. Gleichzeitig jetzt, der sollte ja direkt dem Präsidenten unterstellt sein. Also ich glaube, da gibt es sicher noch einiges zu weiterverfolgen und dann zu diskutieren, wie das weitergeht. Das scheint für mich jetzt nicht abgeschlossen von der Kommunikation, die da Zürich rausgegeben hat.
Ja, same. Also ich glaube auch, da wird sich noch ein bisschen etwas entwickeln, denke ich mal.
Gut, dann gehen wir doch von diesem Thema... dann sicher aktuellste Thema. Weiter eben in die englische Woche. Es ist letztes Wochenende gespielt worden. Es ist unter der Woche gespielt worden. Es hat sehr viele Diskussionen gegeben, sehr viele Aktionen, logischerweise, sehr viel Spiel. Willst du irgendwo Spezielles anfangen? Oder, also wir haben ja jetzt gesagt, wir gehen nicht auf jedes Spiel einzeln, aber ich glaube, es gibt doch so ein paar übergreifende Themen oder übergreifende Teams, wo man jetzt nicht vernachlässigen kann. Wo willst du anfangen?
Jetzt überlässt das komplett mir da. fangen wir sonst oben an, bei Thun und St. Gallen, bei den beiden Mannschaften, die jetzt das Wochenende noch den Wintermeistertitel unter sich ausmachen werden.
Ja, finde ich gut. Also die sind ja letzte Woche, also vielleicht zur Ausgangslage jetzt, vor dem letzten Spieltag, also Thun hat 3 Punkte mehr wie St. Gallen. Ein Spiel gibt es noch. St. Gallen hat das bessere Goalverhältnis und da in der Super League das Goalverhältnis zählt. Wenn Thun verliert und St. Gallen gewinnt, dann ist St. Gallen Wintermeister. Und wenn Thun einen Punkt holt oder halt oder gleich oder mehr Punkte holt wie St. Gallen, dann wäre es es. Was man vor der Saison wahrscheinlich bei beiden Teams nicht so getippt hat. Also da hätte man wahrscheinlich ein grosser Experte müssen sein, um einen von diesen beiden Teams ganz oben anzusetzen im Winter, oder?
Ja, oder ein Lausiger vielleicht. nein, also das ist unglaublich. Ich glaube, wir haben es ja schon mehrfach diskutiert. Ich glaube, also was Thun leistet sowieso. Ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt, ohne mir jetzt da fest auf die Schulter klopfen, aber dass die... zur Winterpause noch oben werden sein. Und ja, ich muss auch sagen, St. Gallen weiterhin überraschend für mich. Schaffen es, die Resultate zu holen. Teilweise nicht mit einem extrem aufregenden Spiel. Aber ja, mit einem effizienten, mit einem ergebnisorientierten Spiel. Und im Direktduell hat man ja Thun geschlagen, letztes Wochenende, wenn es mir recht ist, ist das gesehen. Und auch gegen Sion bin ich positiv überrascht gewesen, eigentlich von St. Gallen. Und ja, also auch dort verdientermaßen der zweite Platz. Und noch eben die Möglichkeit auf einen Wintermeistertitel. Jetzt am Wochenende spielen sie auswärts gegen GC, sicher machbar. Wobei GC sicher mit einer breiteren Brust das auch schon in das Spiel wird gehen.
Genau, und Thun spielt daheim gegen Zürich. Und eben, wie gesagt, ein Punkt langt schon sicher. Und dann wären sie Wintermeister. Ich hier bei St. Gallen mit dir einig gegangen. Bei Thun heisst es, glaube ich, nicht, dass ich nicht einig bin, weil aber ein bisschen noch ergänzen. Die haben jetzt schon ein bisschen auch, sage ich, im Verhältnis zu dem, was sie vorher geboten haben, ein bisschen nachgelassen.
Ich meine, die sind ihr Niveau ein bisschen der Liga anpasst jetzt langsam. Die sind da reingekommen, neu gesehen in der Liga, haben nicht recht gewusst, wie das funktioniert, haben gedacht, das wird Challenge League, da gewinnt man einfach viele Spiele. Und jo, jetzt irgendwie haben sie gecheckt, ah nein, Super League, da musst du eigentlich jeden zweiten Match verlieren und so. Und jetzt haben sie sich so ein bisschen angepasst im letzten Monat oder so.
Absolut. Weil eben gegen St. Gallen im Spitzenkampf sicher, ja, eher eine schwächere Leistung von Thun. Und dann am Wochenende hat man sicher auch profitiert von diesen Horrorminuten aus Sicht von Winterthur, wo man 2-0 in Führung geht und dann gerade noch einmal mehr ist. Winti sicher jetzt ein dankbarer Gegner zu diesem Zeitpunkt für Thun. St. Gallen hingegen eine Riesenwoche mit 6 Punkten. Ist sicher zufrieden, könnt natürlich auch immer wieder weiterdenken und sagen, hey, jetzt eben gerade wenn Thun so eine bisschen Schwächephase gehabt hat, wäre sicher sogar der Wintermeistertitel, also klar, er ist noch möglich, aber da wäre möglich gewesen, weil da sind auch Match komisch verloren worden, aber aktuell sind St. Gallen sicher in Form.
Ja, dafür hat man auch Match gehabt, wie gegen den FC Basel zum Beispiel, wo man ja schon sehr darauf angewiesen war, dass der FCB auch in diesem Spiel, wie in vielen anderen, an sich selber vor allem gescheitert ist und kein Goal anbekommen hat, wo man im Jockeli noch einen Punkt mitgenommen hat. Also, ich glaube, da bei St. Gallen ist es so ein bisschen so und so, würde ich sagen. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie viel jetzt der Wintermeistertitel, ja, wie fest der denn in den Köpfen wirklich ist. Aber ich glaube, tabellarisch beide Teams auf jeden Fall sehr, sehr happy. Egal, wie das Wochenende jetzt ausgeht, über die paar Wochen Pause dann.
Ja, definitiv. Also ich glaube jetzt auch nicht, ich glaube, der Wintermeistertitel, der ist mehr von Medien und Podcasts aufgespielt, wie wahrscheinlich für das Spiel. Es ist ja auch eine sehr eine kurze Winterpause. Also am 17. Januar geht es dann schon wieder weiter. Also nicht lange Zeit, um sich auf einem allfälligen Wintermeistertitel auszuruhen. Das definitiv, ja.
Vielleicht gibt es bald ein Regularium von der FIFA, dass man den Wintermeistertitel offiziell muss vergeben.
Ja, und dann irgendwie der Wintermeister gegen den Sommermeister in einem Supercup in
Katar.
In Katar. Life of the Zone.
Oh, würde es lieben.
Weißt du, wir würden es schauen, logischerweise.
Ja, wir müssten ja Coverage machen. Ah je. Yeah. Aber wenn wir doch vielleicht gerade weiterhüpfen von ganz oben nach ganz unten.
Mhm. Doch gut.
Ich habe ja GC schon angesprochen gehabt. Winti haben wir auch angesprochen gehabt, weil die gegen Thun verloren haben. 1-4. Ja, ziemlich unterschiedliche Gemütslagen gerade am Tabellenende bei diesen zwei Teams, oder?
Ja, also ich glaube, Winti, es hängt ja auch so ein bisschen logischerweise zusammen, oder? Also Winti verliert und muss beobachten, wie GC auswärts gewinnt. Hat jetzt 7 Punkte Rückstand auf diesem Barrageplatz schon. Also die kurze Phase, wo man jetzt den Anschluss wieder gefunden hat, ist jetzt fast schon wieder vorbei. Jetzt spielt man auswärts bei Sion, der auch nicht schlecht in Form ist. Also Vinti. Ja, Vinti sicher ja, bitter. Also eben, wie gesagt, so der kurzzeitige Aufschwung unter dem Patrick Rahmen, der ist schon wieder so fast wieder ein bisschen abgeflacht. Und ich meine, gegen Thun schlägt man sich wie halt auch so oft in dieser Saison, auch ein bisschen selber. Also die Goal, die fallen zu einfach, denn die rote Karte ist voll unnötig. So bräuchte es dann halt Ende Saison wieder so eine Remontada wie letztes Jahr. Und sonst, wenn die dann halt das ja nicht klappt, dann wird man den Gang angehen müssen in die zweite Liga. Aber klar, das ist noch weit weg, aber im Moment... Ich glaube, aus Sicht Vinti hat man sich wahrscheinlich gehofft, oder vielleicht hat es auch jetzt noch ausgesehen, dass der Aufschwung länger andauert unter dem Patrick Rahmen.
Hey, ich weiß nicht, ich würde mich, glaube ein bisschen da dagegen stellen, dass es einen Aufschwung gegeben hat und der ist jetzt wieder vorbei. Ich habe mehr das Gefühl, es ist einfach, da ist noch keine Konstanz da. Ich meine, man hat ein paar Tage vorher gegen Zürich im letzten 2-2 gespielt, gegen den FCZ, wo ja, jetzt nicht schlecht in Form war, die paar Wochen vorher. Du hast vorher die Stats noch erwähnt. Und dann, ja, dann verliert man gegen Thun, aber eben, es ist mehr, man schlägt sich fast selber, man hat in der Defensive, ja, kannst du es Aussetzer nennen oder einfach Unkonzentriertheiten. Ich habe das Gefühl, das ist mehr noch eine Frage von Konstanz. Vielleicht ist es auch eine Frage von Kraft, von körperlicher und mentaler Fitness. Ich weiß es nicht. Ich denke, für Vinti wird jetzt wirklich die Winterpause elementar wichtig sein. Ich glaube, das gibt dem Patrick Rahmen, das gibt seinem Staff Zeit, um mit der Mannschaft nochmal an ein paar Sachen zu arbeiten, vielleicht ein bisschen mehr defensive Stabilität reinbekommen. Und dann wird man sehen, was in der Rückrunde noch möglich ist für Vinti. Ich meine, im Endeffekt 7 Punkte, das ist jetzt nicht die Welt. Und was noch gut ist, vielleicht aus Sicht Vinti, ist, dass es nicht nur GC ist, sondern du hast noch Luzern und Servette, wo ich das Gefühl habe, auch jetzt die letzten paar Wochen immer mehr dort unten reinrutschen. Und ja, also von dem her, ich glaube, da ist noch nichts vorbei für Vinti, aber die Defensive müssen sie in den Griff bekommen. Also ich meine, die haben 50 Goal bekommen jetzt in dieser Herrunde. 50! Das, ja, so kannst du nicht oben bleiben, das ist klar.
Wichtige Vinti-Pause in dem Fall. Ja, definitiv. Nein, und du hast auch recht mit Luzern und Servette. Das sind schon auch so ein bisschen Sorgenkinder im Moment, zumindest ja, resultatmässig und eigentlich auch leistungsmässig. Aber bevor wir dort wieder rauf oder ins Mittelfeld oder Richtung Strich gehen von der Tabelle, müssen wir über den GC-Auftritt reden. Im Wankdorf. Also sicher oben dabei, wenn nicht klar in Nummer 1 an dem verrücktesten Spiel in dieser Saison.
Ja, also mir fällt gerade auf die Schnelle keins ein, wo wirklich verrückt gesehen ist. Ich muss sagen, ich habe quasi parallel nach Luzern-Basel geschaut und das ist schon auch relativ verrückt gesehen, aber ja, also an das Spiel IBGC ist es nicht angekommen.
Vor allem irgendwie hatte ich so das Gefühl, ein bisschen, also auch durch die Aufstellung, durch die sehr offensive Aufstellung von GC, dass so ein bisschen der Knüppel aufgegangen ist. Also man hat ja so oft, auch ich gesagt, hey, GC spielt deutlich besseren Fußball, aber irgendwie resultatmässig läuft es noch nicht so. Auch letztes Wochenende, irgendwie man kommt zu den Chancen, man hat den Penalty, man verschießt den, verliert in Sion 1-0 und geht dann so eigentlich auf Bern. Bern, wo, oder IB, wo auch ein bisschen im Aufschwung ist wieder, wahrscheinlich ohne Druck und spielt frei auf. Und plötzlich, ja, klappt, also klar auch begünstigt, von einer IB-Defensive, wo wir sicher auch noch darüber reden müssen, aber es klappt sehr viel in diesem Spiel für GC und eben irgendwie plötzlich mal das Resultat der Art und Weise vom Spiel, also dem guten Spiel, entsprechend, was für GC jetzt sicher ja, ein Riesenschritt vorwärts ist.
Absolut, absolut. Und also ich mag das GC gönnen. Die haben auch gerade vorne wirklich ein paar extrem coole Spieler drin. Also wenn du an Aspiensen denkst, oder natürlich auch de Luc Blanche, wo der Viererpack geschnürt hat. Also das sind coole Spieler. Und eben auch von der Spielweise. Also da, ja, da geht weiterhin etwas. Ich glaube, auch bei GC ist so ein eine Frage von der Konstanz und vom Abrufen von dem offensiven Potenzial. Weil, wie du sagst, also das ist natürlich auch begünstigt jetzt in diesem Spiel, dass ja, IB es ihnen da ein bisschen einfach gemacht hat. Es ist begünstigt auch durch also sicher ein War-Entscheid für mich. Und dann ja, sieht man auch wieder mal, wie eng im Fußball halt alles ist, oder? Wenn du jetzt in den letzten, was sind das, 7 Minuten oder so, nicht noch die 3 Goal machst gegen eine IB, wo, keine Ahnung, komplett irgendwie den Faden verloren hat, dann, ja, dann steht es am Schluss 3-2 und dann wirkt man vielleicht auch anders auf den Match.
Definitiv. Ich glaube, du hast da die einzelnen Personalien angesprochen, weil da gerade anknüpfen. Es war ja auch ein Duell von zwei Spieler, wo wir schon häufig darüber geredet haben, die mir beim Zuschauen einfach ultra Freude machen. Also der Aspiensen auf Seite GC und der Alvin Sanchez auf Seite IB. Also das sind so die zwei Standout-Spieler, habe ich das Gefühl, im Moment in der Super League. Also ganz, ganz starke Spieler, wirklich. Also Sanchez, seine Schlenzer-Goal, wie letztes Jahr bei Lausanne, seine Bälle, seine Übersicht.
Schnittstellenbälle,
ganz genau. Aspiensen, seine Wendigkeit. Ich meine, jetzt beim 1-0, wenn er da sich auf seinen linken Fuß legt und dann auch wieder reinschlänzt, dort unten in die Ecke. Also wirklich ganz, ganz starke Spieler.
Extrem. Und ich muss wirklich auch sagen, ich bin so froh für den Sanchez, dass er nicht jetzt er sich wieder verletzt hat. Ich weiß nicht, ist das im Spiel davor oder im vorletzten gesehen, wo er ja, wieder was gehabt hat. Und das scheint offensichtlich jetzt nicht schlimm gesehen zu sein. Da hatte ich kurz schon Sorgen gehabt, weil das war extrem bitter gewesen, nachdem er jetzt eigentlich relativ schnell und stark zurückgekommen ist von der langen Verletzung. Das, ja, das war ein rechter Rückschlag gewesen. Insofern sehr froh, ist da alles in Ordnung bei ihm.
Es hat mich mega...
Weil, eben,
ja, sag mal.
Nein, nur eben, Qualität ist einfach unglaublich, eine mega Bereicherung für die Liga und ich glaube, ja, wird auch für IB in der Rückrunde eminent wichtig bleiben, oder sie?
Definitiv. Es hat mich trotzdem recht überrascht, eben, als du sprichst die Aktion gegen Lille, letzten Donnerstag, wo allen wahrscheinlich die Angst ins Gesicht geschrieben war, wenn er sich am Knie hat. Aber es war nur eine starke Knieprellung. Aber am Wochenende spielt er trotzdem wieder von Anfang an gegen Luzern. Also das hat mich schon ein bisschen überrascht. Aber er hat sich da nichts anmerken lassen und dort Assist gemacht. Und jetzt gegen GC Goal und Assist, wenn es mir recht ist. Also mega, mega wichtig. Also das war unglaublich bitter gewesen, wenn da jetzt wieder irgendetwas passiert wäre am Knie. Genau.
Extrem, extrem. Ich weiß nicht, wenn wir noch vielleicht ein, zwei Szenen von dem Spiel eingehen, ich finde das schon das ein oder andere, wo man vielleicht ein bisschen müsste diskutieren.
Hey, ist gut, wenn wir dann nachher gerade den thematischen Übergang machen zu grundsätzlichen Wahrentscheiden in der ganzen Liga. Oder in diesem ganzen Spiel. Um den roten Faden zu halten.
sehr gern. Jetzt der erste Penalty. Ich fange sonst gerade mal bei dem an. Für GC, der zum 2-0 dann. Mhm. Der Einwurf von der Seite, weiter Einwurf, dann ja, so ein bisschen Gewusel. 4 Spieler gehen quasi auf den Ball. Einer von GC, ich glaube, der De Carli, kommt am Ball und aus etwa, keine Ahnung, 25-30 cm spickt dann den Ball an den Arm vom GC, vom IB-Spieler. Der Ball geht weg vom Goal, es ist natürlich keine Absicht, der Arm ist angewinkelt nach außen, weil der Spieler in der Luft ist. für mich ist das einfach nie ein Penalty und ich verstand das nicht, dass man da muss penaltigen.
Du hast die gleiche oder eine ziemlich ähnliche Szene gibt's bei Lugano gegen Zürich, glaube ich, wo der Uran Bislimi irgendwie von der Seite rein flankt und dort geht der Ball vom eigenen Körper an die Hand. Und es gibt keine Penalty. Und in dieser Aktion jetzt bei IB geht er vom GC-Spieler direkt an die Hand. Ist das der Unterschied, wieso das eine ein Penalty ist und das andere nicht? Ich kenne die Regeln wirklich. Also ich habe sie sicher mal gewusst, aber ich vergesse sie immer wieder, weil sie für mich einfach nie logisch sind. Aber ist das der Unterschied? Weil ich bin voll deiner Meinung.
Hey, es kann gut sein. Also es geht auf jeden Fall eine Weisung, dass quasi, wenn der Ball von deinem eigenen Körper an deine Hand springt, dass es mitbewerten ist. Ich glaube aber, das ist einfach nicht so fixiert. Oder? Also es ist nicht so, hey, wenn der Ball von deinem eigenen Körper an die Hand geht, ist fix keine Hand. Und sonst schon. Und ich meine, ich finde es okay, dass man einen gewissen Ermessensspielraum auch irgendwo hat. Aber ich finde, da müssen wir einfach ein bisschen sinnvoller einsetzen. Und ja, ich finde, es ist wie, wenn du extrem, also rücksichtslos im Sinn von, du nimmst es in Kauf, dass der Ball dir an die Hand gehen kann. Also weißt du, wenn du dich so in einen Schuss wirfst und deine Hände sind halt weg vom Körper und dann schießt jemand dir den Ball an die Hand, dann finde ich, ist wie, das ist okay, dass das Penalty ist. Aber wenn du in so einem Gewusel bist und auf den Ball spickt von irgendwo irgendwie unkontrolliert an deine Hand und du bist jetzt nicht irgendwie zwischen Ball und Goal, dann sehe ich einfach nicht, dass man dort muss, dass man mit einem Handpenalty bestrafen muss. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es hat vor Jahren mal so Regeln gegeben, so, wie ist das gewesen? Unabsichtlich Handspiel, glaube ich, indirekter Freistoß oder so. Ich weiß aber nicht, ob das glaub, für eine Strafung jetzt glaub, nicht zählt. Bin mir nicht mehr sicher, to be honest. Aber dass man es das vielleicht irgendwie so löst, dass man sagt, okay, wenn du nicht die Torchance, also weißt, nicht den Ball blockierst auf dem Weg zum Goal, dann gibt es nicht eine Penalty für so etwas, sondern eher einen indirekten Freistoß im 16er. Irgendetwas, keine Ahnung. Weil ich finde, das ist einfach keine Verhältnismäßigkeit. Mhm. Also, Das stört mich auch ein bisschen.
Ja. Ja, das sehe ich gleich. Also es ist sicher mega bitter. Eben. Vor allem das, was du ansprichst, ist für mich das Relevante, ist die Distanz. Also wirklich aus kürzester Distanz an die Hand. Sicher auch nicht eine mega unnatürliche Bewegung, weil das Gewusel ist angesprochen. Und vor allem, der Ball wäre ja nicht gefährlich geworden. Also ich weiss, Wenn du all das irgendwie probierst, eine Regel zu formulieren, dann machst du es wahrscheinlich wieder zu komplex. Aber es ist einfach. Ja, es ist schwierig, wenn du dann ähnliche Situationen miteinander vergleichst und dann halt einfach nicht das gleiche Endresultat rausspringt oft. Oder die gleiche Entscheidung.
Ja, das sowieso auch, ja. Dass da auf die Konstanz ein bisschen fehlt. Aber ich meine, die fehlt sogar innerhalb vom Spiel. Also wenn ich dann an das Spiel von Basel gegen Luzern denke, wo der Schiri, eine Frau, überhaupt keine Linie hat, zwischendurch extrem kleinlich pfifft, dann Sachen laufen lässt, wo du denkst, hä? Und das ist einfach für die Spieler auch einfach mühsam, wenn du nicht weißt, was ist jetzt quasi im Rahmen vom Erlaubten, wie viel Härte ist okay, wie viel Zupfen ist okay, wie viel, ja, Darf ich den Arm hinterm Rücken führen am eigenen 16er oder muss ihn festtapen? Das ist, ja, das finde ich einfach schwierig. Und nimmt das so ein bisschen halt, ja, nimmt einen gewissen Spass und Fluss auch weg beim Zuschauen. Und dann, ja, beim Spiel GC IB hast du dann noch die Thematik einfach von der Tour, wo dann der VAR jeweils noch braucht, wenn er sich einschaltet, zum da weiter Block, also Themenblock anschneiden. Das ist ja unglaublich.
Das war jetzt genau wegen deinem Wort, im Fluss vom Spiel, wäre das jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Also, ich glaube, da ist so, der Inhalt, da werden wir nie aufhören zu diskutieren von den Entscheidungen oder was man sich anschaut und was nicht. Aber, dass wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass es nicht kann sein, dass man irgendwie 10 Minuten, also ich glaube, es war wirklich 10 Minuten gewesen, teilweise, muss warten, bis man so einen Entscheid hat. Das, also so Sachen führen mich dann halt schon eher wieder weg vom Wahr.
Für mich überhaupt nicht. Das ist für mich komplett die falsche Schlussfolgerung. Weil der Wahr ist gut, wenn man ihn richtig einsetzt. Und du brauchst einfach feige Leute. Und das ist nicht ein Problem vom Wahr, sondern von den Leuten. Und also einfach als Beispiel, die Situation in der, was ist das, 76. Minute, wo dann zum Handspenalty für IB führt. Dort wirft sich der GC-Spieler, das ist so, eben darum habe ich die Aktion vorher das Beispiel genommen, wirft sich in Schuss, der Arm ist so ein bisschen angewinkelt, abgespreizt, ich weiß nicht genau, wie ich das umschreiben soll, und er kriegt dann den Ball halt dort voll an den Ellbogen, und das sind so 2 Meter dazwischen, er wirft sich dort rein, er blockt den Ball, wo Richtung Goal geht, und er ist ganz klar innerhalb vom Strafraum, für mich ganz klar Hans. Und ich weiß nicht, was dort so lang kann gehen. Ich weiß schon mal nicht, warum der Schiri das nicht auf dem Platz kann sehen kann, weil er steht genau dort. Er steht genau hinten dran. Dann siehst du im ersten Stamp, also im ersten Bild, wo eingespielt wird, siehst du direkt, dass er den Ball an die Hand bekommt. Du siehst direkt, weil er so schön an der Strafraumgrenze ist, dass es innerhalb oder maximal auf der Linie ist und die Linie gehört zum 16er. Der Entscheid kannst du in 15 Sekunden fällen. Und Ich weiß wirklich nicht, wie das, also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie lange es gegangen ist, aber das ist etwa 3 Minuten, glaube ich, gegangen. Also es ist, ich kann es mir nicht erklären.
Also am Schluss ist dann, gibt es ja den Penalty nicht, dann gibt es Offside, oder? Wegen der Sanchez, oder verwechsel ich jetzt etwas?
Oh shit, ist das die Szene gewesen? Stimmt, dann gibt's Offside. Ah, ja, ja.
Also nein, du hast völlig recht. Ja, ja, das muss schon
die Szene sein. Ja, ja, du hast völlig recht, es gibt den Offside. Ja. Genau, stimmt. Ah, jetzt habe ich es für da. Aber auch dort, die Tour ist unglaublich.
Absolut. Also. Und ich will mich nur in dem Fall vielleicht nochmal schnell ein bisschen nicht korrigieren, aber vielleicht mein Statement anpassen. Weil grundsätzlich bin ich schon deiner Meinung, dass es die falsche Schlussfolgerung ist. Aber ich habe den Satz so weitergemacht, es bringt mich weg vom Wahr, so wie er in der Schweiz funktioniert. Also mit sorry, vielleicht mit diesen Leuten, vielleicht mit diesen auch technischen Möglichkeiten. Also ich glaube, da kommen wir ja nachher sicher nochmal zu mindestens einem Beispiel von diesen kalibrierten Linien. Oder wir haben die Saison auch, oder ich habe die Saison auch schon erfahren, dass wir keine Goal-Linien-Technologie mehr haben. Also unter den gegebenen Umständen, sei es menschliche Umstände, sei es technische Umstände. Also das Spiel ist jetzt ein bisschen sinnbildlich für mich gewesen, wie dass ich langsam eher wieder vom Wahr weg würde gehen, wenn es so weitergehen.
Ja, ey, für mich ist das wie einfach nicht die Lösung vom Wahr weggehen. Erstmal nochmal sorry für meine falsche Herleitung. Aber der Punkt bleibt in dem Sinn, weil das Offside ist ja dann auch...
Trotzdem viel zu lang korrigiert worden, ja. Angelügt worden.
Genau, vor allem das Offside ist ja eine Tatsachenentscheid. Ich glaube, dort ist es recht lang gegangen, weil sie nicht gewusst haben, kommt der Ball vom IB oder GC-Spieler, aber das sehe ich eigentlich recht klar. Und ja, das muss doch viel schneller gehen. Es geht irgendwie 4 Minuten, er wird dann noch rausgeschickt, das checke ich auch nicht, warum er raus muss bei einem Offside, ob er dann hätte müssen entscheiden, wer jetzt den Pass gespielt hat.
Sicher, ja. Ja.
Also es ist einfach irritierend und wird auch, ich finde das noch gut, immerhin, wo ist das in England, wo sie jeweils dann kurz anstehen und erklären, was haben wir angeschaut, was haben wir entschieden. Es ist ein bisschen affig, aber immerhin hast du so ein bisschen mit Einbezug von den Zuschauern. Und wenn einfach 4 Minuten lang du keinen Plan hast, was passiert, und dann wird Potential Penalty Review und dann wird eigentlich ein Offside angeschaut, es ist einfach... gut hat man es Offside angeschaut, weil das ist ja dann die richtige Entscheidung, aber ja.
Es sollte sich immer ein Avatar vom Wermelinger melden, wo erklärt, in allen Stadien gleichzeitig... auch schon, ob es ein Fehler war. Also sich schon wie vorher entschuldigen für den Fehler. Das wäre die Lösung. Ich glaube, ich würde es nicht schaffen, wenn die Schweizer Schiris würden ihre Entscheidungen noch erklären. Das würde ich, glaube ich, nervlich nicht schaffen.
Apropos Entscheidungen und nervlich nicht schaffen, was mich wirklich gekostet hat, ist dann, was sie die rote Karte noch reviewt haben, nach dem 4-2. Ja. Also, ey, look. Ich sehe den Punkt, dass man sagt, wir wollen Spieler schützen und so weiter, aber der Streif, den am Kopf, versucht zu klären. Wenn er ihn trifft, wäre es, glaube ich, nicht mega schlimm gewesen, weil er nur so spitzelt und dann jetzt nicht mit irgendwie Kraft reinkommt oder mit dem gestreckten Bein. Also ich finde, es ist per se nicht unbedingt der Rote und dann ist es für mich schon gar kein so krasser Fehlentscheid, dass du das dann die Warnung musst reinschicken, vor allem wenn es noch ein Goal gibt in der Situation. Das ist komplett, komplett absurd
für mich. Ja, ja, voll.
Da hast du eine minutenlang Pause. Also,
ich meine, der GC-Spieler geht mit dem Kopf auch ein bisschen richtig runter. Ich sage, gefährliches Spiel ist es. Aber dass man jetzt noch einmal ein Goal, das ist vor allem das gewesen, was ich glaube noch nie so gesehen habe, dass man jetzt noch einmal ein Goal irgendwie dann die Doppelbestrafung, ich weiss, das ist, hat nichts mit Doppelbestrafung zu tun, weil das eigentlich mit Notbremse und so ist, aber dass du dann doppelt bestraft wirst, wahrscheinlich noch irgendwie die Fans gedacht haben, vielleicht wird das Goal zurückgenommen, aber nein, das Goal zählt und ein Spieler von dir muss noch raus. Das ist schon heavy. Vor allem eben mit dieser ganzen Vorgeschichte von diesem Match. Crazy.
Sehr crazy. Ich weiss nicht, du bist ja in der Hauptstadt tätig beruflich. Hast du noch ein bisschen Meinungen oder Emotionen aus Bern mitgekriegt, so nach dem Spiel? Oder allgemein so die Gemütslage aktuell, wo ja auch irgendwie, ich habe das Gefühl, man kann es noch ein bisschen schlecht einordnen jetzt bei IB, weil es so ein bisschen sehr viel Gutes und sehr viel nicht so Gutes hat im Moment.
Ja, ich glaube, das trifft es fast recht gut zusammen. Ich glaube, so der Match, von denen, wo ich darüber geredet habe, ich glaube, haben es selber noch nicht ganz verarbeitet, was da alles passiert ist in so einem Match. Ich glaube, das hat jetzt weder eine riesige Wut oder so ausgelöst auf die eigenen Spieler oder irgendwie Enttäuschung, noch irgendwie etwas Positives. Viele gesagt, es hätte auch auf die andere Seite können kippen, was bei einem 6-2 eigentlich absurd ist, aber was ich auf eine Art sogar verstand. Wenn man da ein, zwei Aktionen vielleicht denkt, wenn sie anders gelaufen wären, was das ausgelöst hat in diesem Spiel. Aber ich glaube, so die allgemeine Gemütslage ist so ein bisschen abwartend, wie wahrscheinlich bei sehr vielen Teams. Es ist einfach die Konstanz, die fehlt. Und was natürlich über allem steht, ist Konsternierung über die Abwehr. Und die verstand ich auch.
Ich habe das Gefühl, es wird im Moment ein bisschen viel rotiert in der Abwehr, kann das sein?
Ja, also ich meine, der Hatscham ist jetzt am Afrika Cup. Der ist jetzt für die letzten zwei Spiele nicht mehr rum. Vorne war er noch gesperrt, glaube ich, gelb gesperrt. Ich hoffe, das ist richtig, aber ich glaube, das sollte stimmen. Jetzt allgemein haben mich jetzt eher die Rotationen in der Offensive ein bisschen überrascht. Also eben Bedia nicht von Anfang an bringen, Fastnacht.
Das ist Katastrophe. Der töpft jeden Match, wenn er kommt, aber spielt nie von Anfang an. Das ist wirklich schlecht für mein Fantasy-Team.
Fantasy können wir dann auch noch drüber reden. Aber relativ früh den Fastnacht rausnehmen, der in Topform ist. Mhm. Aber klar, also ich meine, Smith und Andrews haben sicher auch keinen guten Auftritt gehabt jetzt gegen GC. Dietrich und Benito aber auch nicht. Also ich würde es eher allgemein formulieren, egal wer spielt, ist im Moment nicht so gut in Form. Also defensiv ist die Rotation, glaube ich, nicht so das Kriterium, aber vielleicht auch etwas, was dazu beiträgt.
Ich habe halt bei IBE so ein ähnliches Gefühl wie bei Vinti, dass auch die, glaube ich, jetzt gut können profitieren von dieser Winterpause, dass der Seoane mit seinen Jungs wirklich kann nochmal arbeiten kann, ein bisschen an der Idee feilen, an der Konstanz feilen. Ich glaube, ja, mit IB, wenn dort all die Sachen dann greifen, da ist einfach so viel Qualität da, mit denen muss man trotzdem weiterhin absolut rechnen in der Rückrunde für mich.
Ja, das ist schon, ich bin nur gerade noch ganz schnell am Spicken gesehen, gegen Luzern am Wochenende, jetzt muss es nur noch laden, aber ja, du hast schon recht, dort haben der Zucru und der Janko gespielt und jetzt hat der Andrews und der Wietrich. Smith und Benito haben dort schon von Anfang an gespielt. Also es hat auch eine Rotation in der Defensive gegeben. Also hat vielleicht auch seinen Anteil daran gehabt. Ja. Dass man mit ihnen weiterhin rechnen muss. Also ich glaube, die Offensive, ich habe mir irgendwann mal das Wochenende überlegt, hey, wenn der FCB Defensive mit der IB Offensive hättest, dann wärst du wahrscheinlich weit vorne. Aber die IB Defensive, die ist sehr anfällig aktuell.
Ja, hey, vielleicht bräuchte IB gar keine komplette Defensive, sondern nur den Daniel Luke.
Fair, ja. Das ist riesig.
Das ist unglaublich. Also, wenn es recht ist, gehen wir doch gerade zum FCB über. Weil,
vielleicht, doch, sorry, also, noch schon einmal noch ganz schnell, weil es gerade bei der einen Aktion noch eine Wahrentscheidung, wo ich das Wochenende auch etwas gelernt habe, diese Woche. Beim Clemente im Goal gegen IB ist ja auch recht lang angeschaut worden. Und dort hat es auf den Bildern für mich ja auch ultra knapp ausgesehen. Und, aber wird dann, also das Goal wird dann gegeben, also sprich nicht im Offside. Und eine ziemlich ähnliche Szene hat es auch gegeben bei St. Gallen gegen Thun, wo der Balde der Angreifer ist. Und auch dort ist dann im Nachhinein, glaube ich, auch wieder ein Statement gekommen, dass erstens die ultraschräge Linie, die man gesehen hat, wegen der Kameraperspektive ist, die ich jetzt einfach mal so akzeptiere. Aber dann der zweite Teil ist, dass wenn man wirklich nicht herausfinden kann, ob es jetzt ein Millimeter im Offside gesehen ist, dann entscheidet man so im Zweifel für einen Angreifer. Und darum hat auch das Goal dort gezählt. Und das ist so ein bisschen das, wo einfach technisch halt ein bisschen weniger vorhanden ist in der Schweiz wie in den anderen Ligen. Das kann man vielleicht auch gut finden, dass jetzt das gleiche Höhe gewertet ist. Aber in anderen Ligen hat man auch schon gesehen, dass irgendwie die Hälfte vom Zehennagel im Offside gesehen ist. Also dass man da ganz, ganz genau schauen kann und dann halt Offside pfeifen. Und ja, eben, vielleicht ist das auch gut, vielleicht findet man das gut, oder? Aber es ist einfach so, es gibt, der VAR ist halt einfach auch von den finanziellen Mitteln und so abhängig. Und das habe ich, wie nicht, das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal jetzt gehört, dass man so irgendwie im Zweifel für einen Angreifer entscheidet, jetzt in diesen zwei Fällen wahrscheinlich.
Finde ich auch ein bisschen absurde Auslegung, aber ist natürlich so, für, also es ist so ein bisschen populistische Aussage schon fast, weil ich glaube, mit dem holst du dann schon noch ja, die ein oder andere Leute ab, weil wenn man sich das ja wie so wünscht, so, ja, so Sunday League Weisheit, so eben im Zweifel für einen Angriff und so. Ich finde es okay, wenn man es so handhabt, ich finde es ein bisschen komisch, das so zu kommunizieren, aber es ist sicher ein Fakt, dass wenn man halt nicht mit so vielen Kameras ausgestattet ist, jetzt keine Ahnung, in einem Premier League Stadion, dass, ja, dass dann die Genauigkeit vielleicht ein bisschen leidet. Ich glaube, im Endeffekt, ja, wenn jetzt die Linie ein bisschen dicker ist und man nicht jeden Zehennagel erkennt, finde ich es wie okay. Und ich finde, wenn man nicht kann dann sagen, fix, dass es Offside ist, dass man es dann als gleiche Höhe laufen lässt, ich finde das eigentlich, glaube ich, recht eine faire und spieldienliche Auslegung. Und also, ich habe es eben in beiden Fällen, wenn man Bilder anschaut, ja, super knapp, aber ich hätte jetzt in beiden Fällen gesagt, ja, ist okay, ist die gleiche Höhe. Also vor allem der von GC, von Clement, habe gefunden, dort sieht man es. Also für mich, von dem Standbild her, hätte ich jetzt auch nicht Offside gesagt. Aber ja, also die technischen Umstände sind auf jeden Fall entscheidend. Ja.
Ich habe dann einfach beim St. Gallen-Spieler einfach für Storytelling die Linie vom Balde trotzdem nicht näher zum Goal gemacht, wie die vom Verteidiger, weil das hat zu ein bisschen Verwirrung.
Haben sie gemacht?
Ja.
Ich habe dort nur so eine dicke, weisse Linie gesehen. Ich habe nicht eine gesehen mit so zwei.
Ja. Aber gut, das ist mein letzter Wahrpunkt, glaube ich. Okay, bei Sion hat es auch noch eine Szene gegeben, St. Gallen Sion mit dem Nivokazi. Da hast du dich vielleicht noch genervt, dass du da am Fantasy hast, aber wir können auch der Zeit und Willen.
Ja, hey, wir können sonst nie nach Hause. Wir haben schon fast 50 Minuten, glaube ich, auf dem Tacho.
Das ist so, ja. Ja, dann gehen wir zum FCB, wo am Wochenende gegen Lausanne 0-0 spielt und unter der Woche in Luzern im so angekündete Krisenduell 2-1 gewinnt. Wie schätzt du diese Woche ein für den FCB, für den Ludovic Magnin, für den Xherdan Shaqiri?
Also, ich glaube, der Xherdan sollte jetzt wirklich aufhören, Penalty schießen. Ich glaube, das ist klar. Jetzt habe ich, glaube noch nie nie gesehen, noch immer, dass einer drei Penalty hintereinander verschießt. Das finde ich schon ziemlich verrückt.
Aber das irgendwie, ich finde es schon krass. Also, der hat ja in seiner Karriere eigentlich. Also sicher bei.
Der hat noch nie gut Penalty geschossen.
Wirklich?
Nein!
Aber der hat sie immer gemacht.
Nein! Hey, Scheiße, jetzt habe ich die Zahlen nicht parat. Aber der hat noch nie mega gut Penalty geschossen. Der ist nicht irgendwo Penalty-Schütz vom Team eigentlich wirklich gesehen.
Okay.
Und ich verstand es, dass er das beim FCB angenommen hat. Ich finde das auch gut. Also weißt, er ist von seinem Standing und ja, mit der Erfahrung und rein von der Qualität. Aber der ist sonst jetzt nie große Penalty-Schütz gesehen. Nein, aber ich müsste die Zahlen
noch nachschauen. Also er hat 25 Penalty in seiner Karriere geschossen und 7 verschossen.
Ja, eben.
Also, aber eben, jetzt halt
gut, jetzt
4 die Saison. Also er ist zum FCB gekommen mit einer Statistik, jetzt muss ich schnell subtrahieren, he? Es sind 19 Penalty vor dem FCB und eine hat er verschossen. Und seit er beim FCB ist, hat er 6 Penalty verschossen.
Ach, was hat er so viel jetzt bei Basel verschossen? Wow, okay, sick.
Aber ja, du hast
schon recht. Das ein bisschen falsch. Halt nein, dann
Chicago Fire ist er Penalty-Schütz gewesen. Vorher eine bei Inter und der Rest ist, also okay, 2 für die Schweiz und sonst alles Chicago Fire oder FCB. Okay. Jo. Dann ist es einfach seine Aura, wo mir immer so die Sicherheit gegeben hat, der ist natürlich sicher ein Penalty-Schütz, aber die hat er jetzt.
Ja, gut, dann muss auch ich dann die Aussage revidieren, dann ist es ja nicht so schlecht gewesen vorher. Ich habe da eh so meine eigene Theorie. Ich glaube, viele, die mit mir privat schon diskutiert haben, wissen, dass ich das Gefühl habe, dass Linksfüße einfach nicht so gut Penalty schießen wie Rechtsfüße und dafür bessere Standards und Freistöße machen. Weil sie einfach so mehr so das Magic-Element irgendwie drin haben, aber vielleicht so ein bisschen weniger die Konsequenz. Aber das bleibt die Theorie. Ich kann das nicht belegen.
Gibt es sicher eine Statistik dazu?
Ey, ich habe mal gemacht, während der EM oder WM habe ich mir das aufgeschrieben und es ist prozentual dann tatsächlich so gesehen, dass die Linksfüßer mehr verschossen haben als die Rechtsfüßer. Aber ich würde sagen, die Sample Size von ein oder zwei Turnieren ist deutlich zu klein, um irgendwelche Aussagen daraus abzuleiten. Aber sei dahingestellt, ich habe es schon weird gefunden, dass er ihn macht. Ein anderes spannendes Thema, aber je länger, und dort dazu gibt es Zahlen, ich habe sie jetzt auch nicht präsent, aber das kann man auf jeden Fall nachlesen, dass je länger die Zeit ist zwischen dem Penalty-Entscheid und der Ausführung des Penalty, desto schwieriger ist es für den Schütz. Mhm. Beispiel dafür da Bruno Fernandes, wo das ja auch glaub, 2 hintereinander verschossen hat. Und bei beiden extrem lange hat man so warten. Und der Giordano ist da auch extrem lange so warten. Das ist ja, relativ schwierig, zum den Fokus dann konstant dort oben zu behalten oder dann im richtigen Moment wieder raufzufahren, glaube ich. Also das finde ich, ist auch eine spannende Komponente. Und du siehst ja dann auch immer mittlerweile, wenn es eine Penalty gibt, dann steht als erstes Mal steht die ganze Mannschaft, wo der Penalty gegen sich hat, steht um einen Penalty-Punkt, versucht den kaputt zu machen, wird dann rumgeschupft und diskutiert. Also es geht immer mega lang sowieso schon. Und dann hast du noch eine Wahl, die noch Zeug will kontrollieren und dann sind halt 2-3 Minuten durch und ich stelle mir das schon nicht geil vor.
Absolut, also so auch Mindgames dann vielleicht noch vom Goalie oder eben von den Abwehrspielern. Aber irgendwie so, keine Ahnung, Jadon Shaqiri bis ja, jetzt irgendwie die paar Spiele, jetzt ist es einfach in dem Fall auch ein bisschen bei ihm jetzt eine mentale Sache. Also auch jetzt nach dem Penalty schaut er zuerst auf den Rasen, haben wir es ein paar Mal angeschaut. Jemand hat mir gesagt, man sieht ein ganz bisschen wieder Ball bitz aufkommt vor dem Schuss.
Das ist doch scheißegal, leg den Ball so hin, dass er das einigermaßen passt und dann schiebe ihn rein.
Aber also, eben, also ich habe das Gefühl, man spürt bei ihm halt einfach auch eine gewisse Verunsicherung. Zeigt sich halt ein bisschen in dem Sinn verletzlich, was man letzte Saison nie gesehen hat. Und auch das ist halt vielleicht ein bisschen sinnbildlich für die aktuelle Situation vom FCB, dass man da jetzt halt nicht sich einfach auf Jerdan Shaqiri verlassen kann, dass der das Spiel allein gewinnt, sondern eben, dass der halt auch im Moment jetzt sicher nicht gerade seine beste Phase hat, auch physisch, wie man ja am Wochenende hat können hören.
Ja, ja, und also ich möchte auch rein, eben, wenn du so das Spiel anschaust, er hat im Moment nicht so den Impact, den man vielleicht jetzt noch von letztes Jahr kennt. Ja, ich denke, der spürt sicher auch ein bisschen die mehr Spiele in den Beinen. Er hat ja da noch eben physisch noch ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, das ist jetzt schon ein Moment, dass er nicht absolut topfit ist. Insofern, ja, sicher auch ein bisschen schwieriger. Was dann siehst du beim zweiten Penalty, wenn ich auf den noch komme, außer du möchtest zum Jerdan etwas sagen?
Nein, das ist gut.
Dort der Daniljuk, der für mich wirklich die letzten Wochen der mit Abstand beste Spieler ist und wo ich auch das Gefühl habe, ist einer von seiner Persönlichkeit einfach ein unfassbarer Gewinn für die Mannschaft. Wo er dort den Penalty rausholt, habe ich einfach gefunden, so, hey, bitte nimm jetzt einfach selber den Ball und hau den Ball rein, weil ich habe das Gefühl, der macht ihn 100%. Also, wenn ich so seine Attitude anschaue, absolute Maschine, gewinnt jeden Zweikampf, wenn er in den Interviews da steht. Also ich habe das Gefühl, der hat den fix gemacht. Aber man hat ja jetzt einen gefunden, den sie auch machen.
Wo aber eigentlich nicht von Anfang an spielt, was vielleicht das Problem nicht ganz löst für die nächsten Spiele.
Das stimmt. Du musst ihn jeweils einwechseln.
Ja. Aber zum Danilo, also da muss ich nicht noch mehr Zeit brauchen, kann ich alles zu 100% unterschreiben. Ja, das ist ein sehr, sehr starker Transfer.
Absolut. Und auch da wieder muss ich auch sagen, aus der dritthöchsten italienischen Liga, oder?
Mhm.
Und schlägt das so ein, kann direkt eigentlich einer der besten Abwehrspieler sein in dieser Liga. Das ist schon, das finde ich schon einfach auch krass. Also wie, ja, also weiß ich nicht, ob man das unbedingt muss sagen, das spricht wieder gegen die Qualität von der Superliga, aber ich glaube, es zeigt damals auch, wie klein die Margen sind im Fußball, wie wenig es amigs braucht, um durchzustarten, weil vielleicht ist er jetzt noch ein Jahr beim FCB und dann wechselt er zum Serie A-Team, blöd gesagt, oder? Und wie schnell das kann gehen, was es da braucht oder wie wenig, finde das schon immer sehr eindrücklich. Und zum den Bogen gerade weitermachen, vielleicht braucht es auch wenig, vielleicht braucht es nur ein Goal, dass ein Stürmer plötzlich sein Selbstverständnis findet. Und das werden wir jetzt sehen beim Moritz Broschinski die nächsten paar Wochen, weil er endlich sein Goal gemacht hat.
Genau, vielleicht noch ganz kurz eine kleine Ergänzung. Also Daniel hat letzte Saison schon Serie A gespielt. Er gehört einfach einem Team, das jetzt in Serie C abgestiegen ist. Er hat wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, im Sommer lang auf irgendein Angebot gewartet und ist dann von der FCB zum Glücksfall geworden, dass sie ihn noch holen können. Aber wenn er so weitermacht, habe ich nicht das Gefühl, dass er da noch lang bleibt, ja, in dieser Liga. Das ist schon so. Und beim Broschinski, ja. Also, ich glaube, da ist ihm ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass er da sein erstes Super League-Goal hat können machen. Ich glaube, im 13. Einsatz. Aber ja, jetzt da gerade, also, man weiß es ja nie. Vielleicht ist er der Einzige, der sich jetzt nicht so auf die Winterpause freut, weil er jetzt den Lauf hat. Sonst, gerade auch beim Shaqiri vorne, wäre das meine einzige Ergänzung gewesen. Vielleicht auch er rettet sich jetzt noch irgendwie so in die Winterpause und will dann ganz fit werden. Broschinski wird jetzt wahrscheinlich am Wochenende die Chance wieder bekommen von Anfang an gegen Servet. Ja, für ihn persönlich sicher ein Befreiungsschlag, für den FCB als Ganzes habe ich jetzt den Match zu wenig gut immer noch gefunden, dass es ein riesen Befreiungsschlag wäre.
Gut, ich glaube, du kannst ja nicht so von 0 auf 100 quasi den Befreiungsschlag haben. Ich glaube, dass aus dem musst du wie so ein bisschen rausschaffen. Ich glaube, du kannst nicht einfach plötzlich ein mega Spiel aus dem Hut zaubern und dann sind alle Probleme weg.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das, sich da rausschaffen. Messi übrigens noch zur Ergänzung von Daniljuk. Sagt man Daniljuts? Daniljuts?
Daniljuk? Ich weiß es auch nicht. Daniljuk, aber einfach so, weiß es nicht sicher.
Okay. Ja, anyhow, du hast völlig recht, oder? Dass er bei Salerno, als er gewechselt hat, müsste ja noch Serie A oder B gespielt haben, zumindest. Und dann war er noch Salzburg gewesen. Aber einfach vom Gefühl, wie wenig es da braucht, das ist mir schon eindrücklich. Ich bin gespannt, was da bei dem hingeht. Was ich auch eindrücklich finde, ist, dass der FCB eigentlich immer, wenn er gegen einen Ex-Stürmer von sich spielt, eigentlich mit fixem Goal-Rückstand eigentlich kein Match gehen kann.
Jetzt musst du schon helfen. Sag nochmal den Satz.
Das FCB, immer wenn er gegen ein Team spielt, wo ein Ex-Stürmer vom FCB spielt,
aha,
eigentlich mit einem Goal weniger in Match, oder respektive mit einem Gegengoal schon in Match startet. Das ist wirklich, finde ich, ein Phänomen.
Also du kannst wirklich die Mutter
nachstellen.
Yeah.
In dem Fall genau der Julian von Moos. Also gegen Vinti ist der Hunziker gesehen. Und auch sonst. Also Iten, der schießt ja auch jedes Mal Goal, glaube ich, gegen den FCB. Also das hat schon auch System.
Das hat etwas, ja.
Ansonsten, ja, kann dir nur zustimmen, für mich ist das auch weiterhin zu wenig vom FCB. Was man muss sagen, sie sind halt weiterhin Dritte, oder? Auch ein IB verliert. Du hast St. Gallen und Thun vorne dran, 3 und 6 Punkte weg. Also der FCB steht halt immer noch gut da. Und ich glaube, das rettet den Mann ja gerade so ein bisschen, wie man schön sagt, das Fodi.
Ja, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, der FCB, glaub, die beste Abwehr von der Liga mit einem eben sackstarken Abwehrchef kombiniert mit einer IB-Offensive wäre das ein Riesenteam, weil die FCB-Offensive, also jetzt in Luzern ist es ein bisschen besser gewesen, aber gegen Lausanne am Wochenende war es schon relativ bedenklich gewesen, mit einer halben Stunde einmal mehr, wie wenig Ideen, wie wenig Chancen, wie wenig Kreativität es dort gegeben hat. Und das war für mich der einzige Punkt gewesen. Also eben tabellarisch voll bei dir, gibt es eigentlich keinen Grund. Aber so die letzten, ja, sind ja schon ein paar Mal von den letzten 30 Metern geredet worden, das wird wahrscheinlich der sportliche Leitung vom FCB schon ein bisschen Kopfweh gemacht haben nach diesem Match. Und dann könnte man halt auch darüber nachdenken, ob man da noch, ja, irgendwie, ob man da die an die Entwicklung weiter glaubt oder daran glaubt, dass es unter dem Mann ja sich das ändert, da irgendwie die Automatismen wieder kommen. Ich habe es auch zu früh und voreilig gefunden, gerade vor einer englischen Woche oder vor einer Winterpause. Aber also, es ist sicher auch mindestens ein Schulbein ein bisschen angesagt, immer noch. Auch wenn es eben, wie du sagst, tabellarisch nicht unbedingt notwendig wäre. Aber die Offensive, die ja eigentlich so viel PS hat, mit so Spielen wie Otele Traore, wo man auch damit hätte rechnen, dass sie an Afrika Cup gehen, mit einem Shaqiri. Ja, Stürmerproblem kann man nicht wegdiskutieren, gibt es jetzt vielleicht nicht mehr. Aber die bringen die PS einfach nicht auf den Boden. Und da ist dann halt manchmal das Trainerredli das Einzige, was man da kann schrauben kann während der Saison. Aber ich glaube schon, dass sie jetzt gerade auch mit einem Sieg gegen Servet, wo ja auch formmässig formmässig nicht gut dasteht, dass man sich da definitiv noch, also dass man den Mann ja auch in der Rückrunde wird an der Seitenlinie sehen, das schon.
Ja, ich glaube, wenn man wechselt, dann müssen wir es jetzt Anfangs Winterpause machen. Ich habe das Gefühl, so wie die Situation jetzt ist, weiß nicht, ob man es macht. Ich glaube, für mich steht so etwas noch auf der positiven Seite und etwas auf der negativen zum Ergänzen. Also positiv, es ist eigentlich nicht positiv. Es ist einfach so, es ist nicht ein Mann, es ist schuld, wenn alle Penalty verschossen werden und Stürmer klare Chancen nicht machen. Also ich meine, wenn du den Expected Goals-Wert anschaust beim FCB, da ist, glaube ich, irgendwie über 10 Goal drüber als das, was sie tatsächlich erzielt haben. Also das ist schon absolut crazy.
Chancenverwertung ist mit 12. FCB.
Ja, also in der Liga und XG ist, glaube ich, europaweit am krassesten am Underperformen.
Und das ist genau so mein Punkt gewesen, oder? Das habe ich auch da gesagt, als ich das letzte Mal dabei war, nach dem, glaube ich, St. Gallen-Match, dass jetzt das nicht der Match kann sein, wo irgendwie danach über Ludovic Magnez diskutiert werden. Weil dort hat man Hochcharakter um Hochcharakter gehabt. Auch gegen Lugano, auch europäisch teilweise, und die einfach nicht gemacht. Aber das Spiel gegen Lausanne und das Spiel auch gegen GC, gegen Vinti, jetzt Luzern, hat's halt einfach, hat man die Chance sich nicht mal erarbeitet. Und eben gegen Lausanne sogar in Überzahl. Und dann kannst du eben eher aus meiner Sicht über den Trainer reden, wie wenn du dir die Chance erarbeitest und du müsstest sie einfach nur noch machen. Genau das gleiche bei den Penalties.
Ja, voll. Und ich meine, die spielerische Entwicklung, das ist das, wo jetzt angeführt hat, dass auf der negativen Seite. Also ich habe es gerade schon mal gesagt, einfach so, es verbessern sich keine Spieler unter dem Manier. Also all die Spieler, die letztes Jahr wirklich brutal stark sind, vor allem gegen Ende Saison, auch ein Ayeti, aber vor allem auch ein Achete zum Beispiel, ein Otele, ein Traore, die verbessern sich nicht, sondern die spielen eher oder spielen schlechter als letztes Jahr. Und dort muss ich doch sagen, das ist doch dort, wo der Trainer muss einsetzen. Ein Trainer muss doch seine Spieler besser machen. Und ich sehe da bei keinem jetzt wirklich eine Entwicklung nach vorn. Du hast ein paar, die weiterhin konstant sind, zum Beispiel Dominik Schmid. Aber das fehlt mir. Und wenn das über ein halbes Jahr nicht passiert, dann frage ich mich einfach so, okay, kommt da noch etwas? Oder ja? Ja. Ja, die Frage ist auch, was sind die Alternativen? Oder ist irgendjemand auf dem Markt, der spannend ist und möchte holen? Uff, ja gut. Ja. Ja, ich glaube, das kann man ausschließen.
Thorsten Fink.
Ja, der ist wieder frei. Dafür der Ufi ist wieder versorgt.
Stimmt, ja. Für Furore gesagt schon. Mainz ist weiter.
Cool. Ja, hey, und SRV schnell reagiert, direkt das Live-Spiel Mainz gemacht.
Ah, wirklich?
Ja, voll. Okay. Den gestern Mainz gezeigt. Ja, dafür, wenn wir gerade über internationalen Fußball so halb ein bisschen am Schwätzen sind, Lausanne, nach dem bitteren Spiel gegen den FCB und allgemein häufig so ein bisschen bittere Auftritte irgendwie in der Liga, haben die gestern gegen Fiorentina 1-0 gewonnen und sind fix europäisch dabei in der Rückrunde.
Ja, coole Geschichte für Lausanne, auch für den Peter Zeidler. Erstmals irgendwie, glaube ich, europäisch überwintert oder ich glaube sogar erstmals in einer Gruppenphase. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber einmal hat gesagt, Europa ist bis jetzt noch nie gut gewesen zu ihm und jetzt schon. Ein bisschen schade, dass kurz vor Schluss...
Ist das Athen?
Wie?
Ja, nein, sorry, erzähl.
Nein, kurz vor Schluss wären sie sogar noch direkt weiter gewesen. Dann hat, glaube ich, der Kutesa bei Athen getöpft und jetzt sind sie gerade neunte. Spielen quasi noch eine Runde mehr. Bis sie dann eben im Achtelfinal sind, also im 16. Finale müssen sie jetzt spielen, aber ich glaube, das wird dann ziemlich egal sein. Fiorentina ist zwar im Moment nicht mehr das, was sie mal gesehen sind, letzter in der Serie A. Die Fans sind auch recht eskaliert in Lausanne, was ich so gesehen habe nach diesem Match. Aber trotzdem, musst du trotzdem zuerst mal schlagen. Und eine schöne Geschichte für die Schweiz, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtig, dass wir da ein Team haben, wo weiter die Schweiz vertritt. In der Europa League sieht es ja okay aus für IB. Für FCB wird es ein bisschen tougher noch. Wobei IB, glaube ich, ein schwierigere Restprogramm hat. Die haben, glaube ich, noch Lyon und Stuttgart. Das wird natürlich schon happig.
Ja, der FCB Salzburg und Pilsen, sicher ein bisschen leichtere Gegner. Aber ja, wer weiß, vielleicht schaffen es beide. Mindestens einer wäre sicher cool.
Absolut. Absolut, das wäre super. Wir haben beide Wettbewerb noch Vertreter aus der Schweiz hätten. Ja, mal schauen.
Gut, ja, wir sind bei 1:08. Ich bin jetzt ein bisschen am durchscrollen. Ich glaube, es gibt ein paar, aber nur wenige Teams, die ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ich glaube, Lugano, Servette, Sion, Luzern. Es hat mega viel darüber geredet. Aber ich weiss nicht, ob du jetzt gerade zu denen gerade noch irgendein Statement hast, wo du unbedingt willst loswerden.
Hey, ich habe eigentlich nur noch mal etwas zum Spiel IB gegen Gates.
Also aus.
Weil der Entscheid, der mich am meisten aufgeregt hat, habe ich vorhin in der Rage noch vergessen gehabt. Es hat noch einen gegeben, und zwar der Penalty für Gates, wo es noch gab, wo dann der Keller hebt, wenn es mir recht ist. Weiß nicht, hast du das noch im
Kopf? Faul an Zvonarek, ja. Wo übrigens auch nicht ganz verstanden, wieso der schießt, weil der Planche hat schon einen gemacht vorne. Aber okay, auf das will ich nicht raus.
Ja, also das ist auch eine spannende Frage. Aber ja, also der Zvonarek geht dort rein in den Strafraum, macht den Haken und dann der Andrews jettet ihm einfach komplett in den Fuß rein. Ich habe keine Ahnung, was man da irgendwie zwei Minuten muss prüfen. Also, ja. Ja. Es ist mir voll unglaublich. Es geht... irgendwie über 2 Minuten, bis man den Schiri rausschickt, dann schaut der und dann, ja, okay, ja, es ist so offensichtlich. Und ja, dann hat man den Blanche noch den Penalty weggenommen. Ich weiß nicht, ja, sagst du auch wegen Mindgames mit dem Goalie und so, nimmst du einen neuen.
Er regt sich recht auf, man sieht es, wenn du nochmal die Aktion anschaust. Er steht ganz hässlich auf dem 16er und wirft händ.
Gut, dafür dürfen die Nächsten sicher schiessen. Glaub.
Und das Spiel ist ja für ihn dann auch relativ gut noch weitergegangen.
Jo, ich glaube, der ist jetzt nicht hässlich heim.
Gut, aber nein, gut. Hey, dann schließen wir doch für diese Woche ab. Es ist ja auch schon Freitag, sprich die nächste Folge, die lässt ja auch nicht mehr lange auf sich warten. Nach der letzten Folge von diesem Jahr, der letzten Runde, sorry, von diesem Jahr am Wochenende, wo gespielt wird, sprich anfangs nächste Woche, kommt dann die voraussichtlich, wenn noch nicht gross über unsere Winterpause geredet, aber wahrscheinlich die letzte Folge von diesem Jahr raus. Dann werden wir sicher über die Teams, die heute jetzt kurz gekommen sind, ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass wir die Match behandeln. Das lösen wir es doch so, oder?
Du, das tut mir gut, das tut mir gut. Und eben die Folge ist schon fast zu lang, oder? Wenn jetzt die denkt, noch als Vorbereitung für die letzten Spiele am Wochenende. Ich hoffe, das können die Leute jetzt noch hören vorher. Und dann sind wir ready, um noch Anfang nächste Woche dann so den Vorrundenabschluss zu machen, würde ich sagen.
Perfekt. Hey, dann würde ich sagen, Messi, viel mal euch fürs Zuhören. Wie immer noch der Hinweis am Schluss, nutzt die Kommentarfunktionen auf den Podcast-Plattformen, meldet euch bei uns auf Instagram mit jeglichem Feedback, hört auch die Folge mit dem Raul Petretta unbedingt noch nach. Die ist auch die hat kein Ablaufdatum, also die könnt ihr euch jederzeit reinziehen. Und eben, merci fürs Zuhören. Und auch danke dir, Linus. Du darfst die letzten Worte von dieser Folge an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten. Merci vielmals. Und von meiner Seite bis nächste Woche.
Ja, dann würde ich sagen, um das in den Wort vom Walle zu machen, bleibt frisch und habt's gut. Hören uns bald. Ciao, ciao.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.